Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Bundeswehr hat bei ihrem Abzug aus Afghanistan eine wichtige Etappe erreicht. Verteidigungsminister de Maizière und Außenminister Westerwelle übergaben heute das Feldlager Kunduz an einheimische Sicherheitskräfte. Der Standort Kunduz war der gefährlichste für die deutschen Soldaten. Immer wieder griffen radikal-islamische Taliban die Bundeswehrtruppe an. Ende nächsten Jahres soll der internationale Kampfeinsatz in Afghanistan beendet sein.
Anflug auf Kunduz. Thomas de Maizière besucht zum letzten Mal die deutschen Soldaten, bevor sie das Feldlager verlassen. Mit ihm reist Außenminister Westerwelle. 10 Jahre waren die Deutschen hier, das meiste ist schon fortgeschafft. Fahrzeuge, schwere Waffen, nur Gebäude bleiben. Kunduz. Hier musste die Bundeswehr lernen zu kämpfen. Und so ist die offizielle Übergabe an die afghanischen Streitkräfte auch ein Rückblick.
Auch wenn die Bundeswehr Kunduz heute verlässt, vergessen werden wir diesen Ort niemals. Kunduz hat die Bundeswehr geprägt wie kaum ein anderer Ort. Hier wurde aufgebaut und gekämpft, geweint und getröstet, getötet und gefallen.
Gefallen. Allein 20 Soldaten in Kunduz, 53 in Afghanistan. Nie zuvor waren so viele deutsche Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg gestorben. Kunduz, das steht auch für den Befehl des Oberst Klein, 2 entführte Tanklaster zu bombardieren. Damals starben mindestens 91 Menschen, viele Zivilisten. Übergabe. Bald sind die afghanischen Streitkräfte weitgehend auf sich gestellt. Für Frieden braucht es mehr.
Auch die besten Sicherheitskräfte können nicht das ersetzen, was in der Politik nicht geleistet wird. Der Prozess der Aussöhnung und der Reintegration.
Ende des Monats werden die Deutschen weg sein. Der letzte Konvoi wird die heikelste Fahrt.
Jahrelang hat man in Deutschland diskutiert, ob hier in Afghanistan Krieg herrscht oder nicht und ob man getötete deutsche Soldaten Gefallene nennen soll. Fakt ist, deutsche Soldaten mussten kämpfen lernen, wurden auch getötet. Der Einsatz sollte Demokratie, Frieden und Menschenrechte bringen. Die fortdauernden Anschläge der Taliban zeigen, dass dies nur teilweise gelungen ist.
Die Sicherheitslage in der Region Kunduz hat sich in den vergangenen Monaten wieder verschlechtert. Mehrere Politiker wurden getötet, vermutlich von Taliban-Kämpfern. Viele Menschen fürchten, dass Islamisten und illegale Milizen nach dem Abzug der Deutschen noch mehr Macht bekommen.
Es gibt Momente, da wirkt Kunduz friedlich. Sie spielen Fußball in den Trikots von Bayern und Dortmund. Die Deutschen haben Spuren hinterlassen. Doch der zweite Eindruck, Kunduz ist nicht friedlich. Die Taliban verbreiten immer noch Angst und Terror. Gerade wer mit Deutschen gearbeitet hat, wird bedroht. Fahrer, Putzkräfte, Übersetzer, viele wollen Afghanistan verlassen. Ich liebe mein Land wirklich von Herzen. Ich möchte hier studieren, meinem Land dienen. Aber die Taliban lassen uns nicht in Frieden leben. Ob sie ausreisen dürfen? Die meisten haben noch nichts gehört. Fast 300 Fälle prüft die Bundeswehr. Kunduz hat sich verändert, Schulen und Straßen sind entstanden. Oft haben die Deutschen das bezahlt und die Gelder fließen weiter. Doch was wird, wenn die Taliban zurückkehren? Manch ein Unternehmer wird eingeschüchtert und Aufträge bleiben aus. Es wird jeden Tag schlimmer. Vielleicht muss ich meine Firma schließen und ich werde bedroht. Deswegen muss ich Kunduz wohl verlassen. Auch die Polizeischule von Kunduz haben die Deutschen gebaut. Die meisten Rekruten werden nur 2 Monate ausgebildet. Bis zu 70% können nicht lesen und schreiben. Und in diesem Jahr wurden schon 1000 Polizisten im gesamten Land getötet. Ja, es ist sehr mutig, Polizist zu werden. Aber niemand hier denkt daran, dass er erschossen werden könnte. Die jungen Polizisten haben keine Angst vor Terroristen. Noch wenige Tage, dann ist die Bundeswehr aus Kunduz verschwunden. In der Stadt überwiegt zurzeit die Angst.
Eine Videochronologie des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan finden Sie auf unserer Homepage tagesschau.de. Im Jemen ist ein Mitarbeiter der deutschen Botschaft erschossen worden. Wie es aus Sicherheitskreisen hieß, wurde der Deutsche beim Verlassen eines Supermarktes im Botschaftsviertel der Hauptstadt Sanaa von Unbekannten angegriffen. Er soll für das Sicherheitsteam der Botschaft gearbeitet haben. Im Sommer hatte der US-Geheimdienst von Drohungen des Terrornetzwerks Al-Qaida auch gegen die deutsche Vertretung im Jemen berichtet. Die Botschaft war daraufhin für 2 Wochen geschlossen worden. Eine US-Kommandoeinheit hat in Libyen einen mutmaßlichen hochrangigen Al-Qaida-Führer in ihre Gewalt gebracht. Die Soldaten fassten den Mann, der als Abu Anas al-Libi bekannt ist, vor seinem Haus in Tripolis. Der mutmaßliche Terrorist soll an den Anschlägen von 1998 auf die US-Botschaften in Kenia und Tansania beteiligt gewesen sein. Dabei waren mehr als 200 Menschen getötet worden. Wenige Stunden zuvor waren US-Soldaten bereits gegen den Führer einer islamistischen Miliz in Barawe in Somalia vorgegangen. Unklar ist, wie die Aktion ausgegangen ist. Der Mann soll in den Anschlag auf das Einkaufszentrum in Nairobi verwickelt gewesen sein.
Bei Protesten der Muslimbrüder gegen Regierung und Militär sind in mehreren Städten Ägyptens mindestens 28 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 90 wurden laut Gesundheitsministerium verletzt. In Kairo waren tausende Anhänger des im Juli abgesetzten Präsidenten Morsi zum zentralen Tahrir-Platz marschiert, wo sich Regierungsanhänger zu einer Gedenkveranstaltung versammelt hatten. Es kam zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Auch die Sicherheitskräfte gingen massiv gegen die Islamisten vor.
In Berlin positionieren sich die Parteien weiter für die Regierungsbildung. Nach der SPD senden nun auch die Grünen beim Thema Steuererhöhung Signale von Kompromissbereitschaft Richtung Union. Die Kandidatin für den Grünen Fraktionsvorsitz André sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, wenn wichtige Aufgaben anders finanziert werden könnten, sei ihrer Partei das willkommen. Am Donnerstag will die Union erstmals mit den Grünen Chancen für Koalitionsverhandlungen sondieren. Das zweite Gespräch mit der SPD findet Mitte Oktober statt.
Hier in der SPD-Parteizentrale könnte bald wieder eine Regierungspartei zu Hause sein. Mitgestalten sei ihm lieber als Opposition, so der Parteivorsitzende heute im Bericht aus Berlin. Es gebe allerdings Punkte, die seien nicht verhandelbar.
Ja, also jedenfalls ist doch jedem klar, das ist auch der Union klar, dass ohne einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn die SPD in keine Regierung eintreten kann. Das ist aber keine neue Überraschung oder keine neue Botschaft, das weiß die Union.
Zunächst stehen aber diese Woche Sondierungsgespräche zwischen den Grünen und der Union an. Auch wenn von Steuererhöhungen nicht mehr direkt die Rede ist, gilt für den scheidenden Fraktionsvorsitzenden:
Wenn man mehr Geld für Bildung mobilisieren will, mehr Geld für Klimaschutz, dann wird man nicht drum rumkommen zu sagen, wo das Geld herkommen soll, außer man will neue Schulden machen. Das wollen wir definitiv nicht.
Die Union gehe mit breiter Brust in die Gespräche, so die selbstbewusste Reaktion bei der CDU. Am Ergebnis der Verhandlungen müsse ablesbar sein, wer die Wahl gewonnen habe.
Koalitionsverhandlungen sind immer Kompromissverhandlungen. Wir müssen Kompromisse finden, aber es muss natürlich so sein, dass der mit weitem Abstand größte Partner, die Union, sich dabei wiederfindet.
Am Donnerstag werden Union und Grüne wahrscheinlich wieder in der Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin Gemeinsamkeiten ausloten. Nach diesem Termin, so die Erwartungshaltung in der CDU, müsse klar sein, mit wem die Basis für ernsthafte Koalitionsverhandlungen am größten sei.
Im südafrikanischen Durban hat die weltweit größte Malaria-Konferenz begonnen. Bis Ende der Woche beraten Wissenschaftler, Mediziner und Gesundheitsexperten, wie die Infektionskrankheit eingedämmt und behandelt werden kann. Jedes Jahr sterben noch immer mindestens 600.000 Menschen an Malaria, 90% von ihnen in Afrika. Übertragen werden die Erreger durch Stechmücken.
Es ist ein Kampf gegen einen mächtigen Feind und eine der Waffen in diesem Kampf ist das Versprühen von Insektiziden. Hier in Südafrika und in anderen tropischen und subtropischen Regionen der Welt geht man mit Gift gegen die Moskitos vor, die die Krankheit übertragen. Doch diese Waffe wird von Jahr zu Jahr wirkungsloser. Die Moskitos werden gegen mehr und mehr Insektizide resistent, sagt der Leiter des Projekts. Wir erwarten von der Wissenschaft, dass sie neue Wirkstoffe entwickelt. Zunehmend wirkungslose Insektizide, das ist einer der Gründe, warum die Stimmung unter den Wissenschaftlern längst nicht mehr so gut ist wie noch vor einigen Jahren. Die andere schlechte Nachricht auf der Konferenz im südafrikanischen Durban: auch immer mehr Malaria-Medikamente wirken nicht mehr. Mehr und mehr Menschen könnten deshalb in den kommenden Jahren an Malaria sterben, so die Befürchtung. Es sei denn, neue und billige Medikamente werden entwickelt. Ein Hoffnungsschimmer kommt aus den Labors der Universität Kapstadt. Hier haben Forscher einen besonders wirksamen Stoff entdeckt, doch bisher wurde er nur im Tierversuch getestet. Andere Institute forschen an einem Impfstoff, doch bisher ohne großen Erfolg. Die Malariaerreger verändern sich genetisch sehr schnell, sagt diese Wissenschaftlerin. Bisher konnten sie allem ausweichen, das wir ihnen in den Weg gestellt haben. In Südafrika hat die Regierung das Ziel ausgegeben, die Krankheit bis 2018 auszumerzen. Ein ehrgeiziges, vielleicht ein zu ehrgeiziges Ziel.
In der Fußball-Bundesliga hat der Hamburger SV einen Kantersieg gefeiert. Das Team von Trainer Bert van Marwijk gewann beim 1. FC Nürnberg mit 5:0.
Ein strahlender Regisseur und Torschütze. Der Mann mit dem viertschnellsten Hattrick der Bundesliga-Geschichte. Dazu das Kunststück des Tages. Unter Bert van Marwijk ist der HSV plötzlich dreifach gut. Die völlig chancenlosen Nürnberger gerieten bereits nach 17 Minuten in Rückstand, als Raphael van der Vaart höchst sehenswert das 1:0 erzielte. Der Niederländer ebnete den Weg. Nach der Pause gab es dann kein Halten mehr. Lassogar, der Neuzugang aus Berlin, markierte binnen 7 Minuten und 21 Sekunden den viertschnellsten Hattrick seit Einführung der Bundesliga-Statistiken. Nürnberg in dieser Phase total von der Rolle, teilweise ohne Gegenwehr. Eine erschreckend schwache Vorstellung, die Gäste auch eiskalt ausnutzten. Viele Zuschauer verließen vorzeitig das Stadion, sahen so Arslans Tor aus 41 Metern nicht mehr. Der Höhepunkt der Demütigung an diesem Nachmittag. Clubtrainer Wiesinger muss nach der höchsten Heimpleite seit 15 Jahren nun um seinen Job bangen.
Im zweiten Sonntagsspiel trennten sich der SC Freiburg und Eintracht Frankfurt 1:1. In der Tabelle steht erstmals in dieser Saison Titelverteidiger München auf Platz 1. Dortmund jetzt Zweiter, gefolgt von Leverkusen, Mönchengladbach, Hannover und Berlin. Die zweite Hälfte beginnt mit Hoffenheim. Hamburg klettert auf Platz 15. Am Tabellenende Nürnberg, Freiburg und Braunschweig. Wladimir Klitschko bleibt die Nummer 1 im Schwergewichtsboxen. Der 37-jährige Ukrainer besiegte den Russen Alexander Povetkin gestern Abend in Moskau einstimmig nach Punkten.
Auch die Runde nach dem Kampf endete eindeutig. Wladimir Klitschko kam um 3 Uhr morgens zur Pressekonferenz. Der gezeichnete Herausforderer Alexander Povetkin war längst kommentarlos in der Moskauer Nacht verschwunden. 4-mal hatte der Ukrainer Klitschko den Russen Povetkin am Boden. Allein 3-mal in der 7. Runde. Der K.O.-Schlag gelang dem 37-jährigen Superchampion allerdings nicht.
Ich habe erwartet eigentlich in der 7. Runde, das wird ein, so ein Knickpunkt, wo ich dann saubere Treffer dann landen kann. Konnte ich leider nicht.
In Abwesenheit seines Förderers, des russischen Präsidenten Wladimir Putin, kam Povetkin mit seinen Schlägen nur selten durch. 14.000 Zuschauer sahen so einen deutlichen Punktsieg Klitschkos, der froh war, dass sich die aufgeheizte Atmosphäre im Vorfeld nur im Ring entlud.
Es gab keine Auseinandersetzungen, es gab keine Konflikte, es gab keine Politik, weil zwischen den beiden Ländern, Russland und die Ukraine, meine Ängste waren so, dass das irgendwie dann politisch irgendwie genommen. Aber Gott sei Dank, das ist alles sehr friedlich und sportlich gelaufen.
Wladimir Klitschko gönnt sich jetzt eine Pause, wird in diesem Jahr nicht mehr boxen.
Sebastian Vettel gewinnt den großen Preis von Südkorea vor Kimi Räikkönen und Romain Grosjean. Der Titelverteidiger dominiert erneut vom Start bis ins Ziel. Zum 4. Mal in Folge, zum 8. Mal in dieser Saison bringt ihn nichts aus der Bahn. Während andere in Unfälle verwickelt sind, vorzeitig aus- oder durch technische Probleme zurückfallen, fährt Vettel der Konkurrenz vorneweg. Sein Vorsprung in der laufenden WM-Wertung beträgt 77 Punkte. Bei noch 5 ausstehenden Rennen kann Vettel schon beim nächsten wieder Weltmeister werden.
Fabian Hambüchen hat bei den Turn-Weltmeisterschaften im belgischen Antwerpen die Silbermedaille am Reck gewonnen. Nach seiner Bronzemedaille im Mehrkampf am Donnerstag zeigte der 25-Jährige aus Wetzlar auch an seinem Spezialgerät eine fast fehlerfreie Leistung. Am Ende fehlten Hambüchen nur 0,067 Punkte zum Weltmeistertitel. Den holte sich erstmals Olympiasieger Epke Sonderland aus den Niederlanden. Für Hambüchen war es die insgesamt 9. WM-Medaille seiner Karriere.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 7. Oktober.
Morgen und übermorgen bestimmt eine Hochdruckbrücke unser Wetter. Vielerorts hält sich allerdings zäher Hochnebel, da nach den Regenfällen die Luft noch sehr feucht ist. Am Donnerstag strömt dann sehr kühle Luft aus Nordwesten zu uns. In der Nacht nieselt es vereinzelt etwas, im Nordwesten ist es neben Wolken teilweise klar. Im Laufe der Nacht bildet sich örtlich Nebel. Am Tag bleibt es vielerorts trüb durch 10 Hochnebel, aus dem es aber nur vereinzelt nieselt. Gebietsweise zeigt sich die Sonne, die besten Karten für Sonnenschein haben die Küstengebiete und der Nordwesten. Der Wind wird meist nur schwach, an den Küsten auch mäßig. In der Nacht 12 bis 8 Grad, wo es länger aufklart, ist es deutlich kühler. Am Tag zum Teil nur 11 Grad bei Dauernebel, 19 Grad, wo sich länger die Sonne zeigt. Oft trübes Wetter am Dienstag, die besten Chancen auf Sonne hat der Nordosten, an den Alpen einzelne Schauer. Auch am Mittwoch viele Wolken, Wolkenlücken bilden sich vor allem im Osten. Am Donnerstag wechselhaftes Wetter mit Sonne, Regen und Schauern.
Um 22.45 Uhr begrüßt sie Thomas Roth mit diesen Tagesthemen. Unruhen in Kairo, wie stark sind die Muslimbrüder noch? Und ausführliche Berichte von den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.